Grandios wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Kirche in Not Deutschland. Genießen Sie Ihren Podcast mit Tiefgang.
3, 2, 1.
Liebe Grandios-Freunde, ganz herzlich willkommen hier aus Schondorf bei Stuttgart. Mein Name ist Tobias Leminski. Wir sind zu Gast bei Michael Antwerpes. Ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank, dass wir zu dir nach Stuttgart, Schondorf kommen durften. Michael Antwerpes wird vielen bekannt sein als ARD-Radsportgesicht, Tour de France-Gesicht, ARD-Biathlon-Gesicht, ARD-Olympia-Gesicht.
Jetzt also, ist gut.
Dieses Gesicht kennt man aus dem Sport und auch aus der Unterhaltung. Du machst seit 20 Jahren gut die Sendung Sagt die Wahrheit. Und das ist auch unser Thema, die Wahrheit. Und deswegen sind wir hier bei dir. Ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Was hat dich denn 2003 dazu bewegt, das zu machen? Also du warst ja nicht klassisch Unterhaltungsmoderator. Nee.
Es war so, bei uns im SWR haben sie gesagt, wir haben zu viele Köpfe, wir brauchen weniger Köpfe, die müssen aber dann mehr machen. Und ich sollte einer dieser Köpfe sein, also Sport. Und dann hat man mir zwei Formate angeboten, eine politische Talkshow, die live aber sein sollte, und dieses Sagt die Wahrheit. Und da ich nie in die Verlegenheit kommen wollte, mich zu entscheiden zwischen Olympischen Spielen und einer Talkshow, wie das bei diesem Live-Format ja gewesen wäre, habe ich mich für Sagt die Wahrheit entschieden, weil das wird ja aufgezeichnet und in Staffeln produziert, sodass ich das sehr gut mit meinem Terminkalender verbinden kann. Und so bin ich dazu gekommen. Und ich finde, diese Unterhaltungsmoderation hat einen großen Vorteil. Du kannst mehr von deiner eigenen Persönlichkeit zeigen. Während du im Sport doch eher ein Informationsvermittler bist und deine persönlichen Emotionen eher zurückhältst, kannst du in der Unterhaltung ganz bewusst auch mal einen Witz reißen. Oder du guckst in die Kamera und machst irgendeinen Spruch. Das ist im Sportjournalismus natürlich nicht so gang und gäbe. Und deswegen finde ich das schön, da auch eine etwas andere Facette meiner Persönlichkeit zu zeigen.
Nicht jeder kennt die Sendung, auch wenn du jetzt sagst, die Quoten sind oder die Zuschauerzahlen sind gewachsen.
Auch im Sendegebiet, ja.
Aber wie funktioniert diese Sendung? Wie funktioniert, sagt
er? Das ist ganz einfach. Sie gibt es auch schon seit Ende der 50er Jahre in Amerika erfunden. Drei Personen behaupten von sich, sie seien ein und dieselbe. Aber nur einer ist es wirklich. Und die Jury, vier Prominente, müssen herausfinden, wer ist wirklich der echte Kandidat. Also zum Beispiel irgendein seltener Handwerksberuf. Ich bin XY, der Seiler, jemand, der Seile herstellt. Der zweite sagt das auch, der dritte sagt das auch, aber einer ist es nur wirklich, zwei schwindeln. So, und dann ergibt sich die Show. Und das gibt es zwei Runden lang und das ist wunderbar.
Und in den 20 Jahren, sagt die Wahrheit, hast du wahrscheinlich auch viel darüber gelernt, wie man die Wahrheit sagt, beziehungsweise wie man sie nicht sagt und die anderen glauben lässt, dass es die Wahrheit ist.
Absolut. Wobei das mit der Wahrheit natürlich in diesem Zusammenhang ein bisschen spielerisch ist und wir ja auch bewusst mit dem Begriff Schwindel hantieren. Wir sagen bewusst nicht lügen, sondern schwindeln, weil ich finde, da gibt es auch eine Abstufung. Es ist eine spielerische Geschichte, aber tatsächlich ist es so, dass sich manche Menschen sehr, sehr gut verstellen können und diese Rolle annehmen können als Schwindler, falsche Person. Und manchen fällt das wirklich schwerer. Ob das nun mit der Wahrheitstreue zu tun hat oder nicht, weiß ich nicht, oder mit schauspielerischem Talent, aber tatsächlich sind wir der Wahrheit auf der Spur, ja.
Du sagtest gerade, es gibt zwischen Schwindel und Lüge eine Differenz. Ja. Welche ist das? Und A und B, gibt es das in der Wahrheit auch?
Oh, bei der Wahrheit ist es schwierig. Lass uns mal mit der Lüge anfangen. Bei der Lüge glaube ich, für mich ist eine Lüge dann, wenn ich daraus einen Vorteil ziehe, jemanden anderes anlüge und will daraus einen Vorteil erzielen. Bei einem Schwindel mache ich das aus Spaß oder weil es eben, es ist nicht so wichtig. Lügen finde ich sehr viel härter und nicht umsonst ist Lüge ja, gehört zu den Todsünden und ich bin immer vorsichtig mit dem Wort, weil das verdient schon eine sehr niederträchtige Handlungsweise, wenn man da Lüge zu sagt. Beim Schwindel fällt das leichter, Schwindeln klingt auch ein bisschen netter. Deswegen nehmen wir das auch. Und bei der Wahrheit, das ist schon sehr schwer. Ich glaube, es gibt keine zwei Dimensionen von Wahrheit. Es gibt natürlich eine objektive Wahrheit, die man selten herausfinden kann. Wahrheit ist oft auch sehr subjektiv. Beispiel Verkehrsunfall, ne? Du wirst 5 Beteiligte fragen und die werden 5 verschiedene Versionen dir geben, weil sie alle einen anderen Blickwinkel hatten. Und du wirst das, was objektiv passiert ist, wahrscheinlich nie rausbekommen, weil du hast 5 verschiedene Interpretationen dieser einen Wahrheit, die jeder anders gesehen hat. Deshalb ist es schwer. Ich glaube, es gibt keine Wahrheitsabstufungen. Also entweder ist es wahr oder ist es falsch.
Du hast es schon angedeutet. Was ist Wahrheit für dich?
Ja, Wahrheit ist, glaube ich, Aufrichtigkeit auch. Also Ehrlichkeit hat mit Wahrheit zu tun, Aufrichtigkeit, auch angstfrei zu sein und mutig zu sein. Wahrheit hat oft auch mit Mut zu tun. Das sind so die Dinge, die ich damit verbinde.
Mhm. Der Journalismus in Deutschland hat nicht erst seit der Pandemie Kratzer und Schrammen gekriegt oder Beulen. Warum glauben die Menschen dem Journalisten nicht mehr, dass er die Wahrheit vermittelt? Oder nicht allgemein, aber ja. In vielen Teilen.
Ja, weil die Wahrheit oft unbequem ist auch und die Wahrheit oft auch mit Negativem einhergeht. Wenn ich jetzt die Corona-Pandemie nehme, es wurde ja gefühlt 2 Jahre lang über nichts anderes berichtet. Und das war meistens negativ. Neue Maßnahmen, Maskenpflicht hier, Einschränkungen dort. Ich glaube, das fiel dann am Ende auf den Überbringer der Botschaft zurück, nämlich auf die Journalisten, obwohl die ja gar nichts dafür können. Aber der Journalist hat tatsächlich ein schlechtes Image in der Gesellschaft. Kommt, glaube ich, gleich hinter Gerichtsvollzieher oder so.
Politik ist auch nicht ganz toll.
Politik ist auch nicht toll. Vielleicht unterstellt man uns auch, ich nehme mich jetzt da mal mit rein, eine gewisse Kumpanei mit dem, über das, den wir berichten. Sprich, Journalisten und Politiker, die sitzen doch eh in der Kneipe zusammen und kaspern da was aus. Und wir sitzen mit den Fußballern zusammen und machen das Ding. Und so. Vielleicht ist die Nähe, die wir oft transportieren, am Ende fällt die negativ auf uns zurück. Weil man sagt, der ist zu nah dran. Ein Hans-Joachim Friedrichs hat mal gesagt, ein Journalist sollte sich nie mit einer Sache gemein machen, weder mit einer guten noch mit einer schlechten. Ne? Also man immer Distanz wahren, immer sich zurücknehmen und nie. Natürlich kann man mal jubeln, wenn Deutschland Weltmeister wird, wie Tom Bartels das 2014 getan hat. Natürlich muss man da jubeln, wenn das Tor fällt. Aber andererseits, es gibt auch so eine Grenze. Hier im Europa League Endspiel Eintracht Frankfurt, da haben die Reporter sich schier aus dem Hemd geschrien. Und das finde ich dann schon wieder grenzwertig.
Und dann Show.
Es ist mehr Show und es ist einfach, das ist nicht meine Aufgabe, jetzt so rumzubrüllen wie ein Fan, der nach 3 Bier auf der Haupttribüne steht.
Du bist ja nicht nur ein Moderator, der vor der Kamera steht, sondern du bist ja auch ein Privatmensch.
Ja.
Wie wichtig ist da Wahrhaftigkeit für dich? Gibt es vielleicht sogar einen Moment in deinem Leben, wo du Wahrhaftigkeit, Wahrheit ja, vor Augen hattest, gespürt hast?
Ein großer Moment im Leben jedes Menschen, wenn er denn Vater oder Mutter wird, ist sicherlich die Geburt der Kinder. Der größte Moment mitunter, denke ich. Größere gibt es nicht.
Ich kann das dreimal mitsprechen. Ja.
Das Leben entstehen zu sehen oder auf die Welt kommen zu sehen, das ist ein sehr wahrhaftiger Moment. Völlig befreit von irgendwelchen Dingen, die. Man ist auch sehr fokussiert. Ne? Da blendet die Welt aus, alles aus und ist so fokussiert auf das, was da passiert. Das ist schon eine wahrhaftige Geschichte.
Könntest du noch sagen, was du gedacht hast bei dem einen oder anderen Kind, als das dann in deinem Arm?
Ja, also bei dem vierten, meinem jüngsten Sohn, war es so, dass es war ein Kaiserschnitt und ich kriegte das Kind dann auf den Arm und habe dann mit ihm ungefähr eine halbe Stunde verbracht, ganz allein. Der lag da auf meiner Brust und so und es war ein sehr enges Band, das sich da, glaube ich, in dem Moment geschnürt hat. Das fand ich sehr schön. War ein sehr besonderer Moment. Die ersten beiden waren Zwillinge, da war es auch besonders, weil die gleich weggeholt wurden. Die mussten dann erstmal irgendwie versorgt und untersucht werden. Und ja, und bei der Kleinen, die letzte, ist ein Mädchen, also 4 Jungs, ein Mädchen. Da war es halt das Besondere, dass ich wirklich wissen wollte, ist wirklich ein Mädchen. Ja. Das wirklich, weil nach 4 Söhnen denkst du, ein 5. Sohn ist zwar auch schön, aber ein Mädchen wäre jetzt auch nicht schlecht. Und dann musste ich dann mit der Hebamme mal weggehen und gucken, ob es wirklich ein Mädchen ist.
Du hast deine Kinder angesprochen, das ist sehr schön. Wie hast du deinen Kindern weitergegeben, sie selbst zu sein, wahrhaftig zu sein, authentisch zu sein?
Finde ich einen wichtigen Punkt. Also ich glaube, man muss ihnen In der Erziehung war meine Prämisse immer, es gibt Leitplanken, aber in denen kannst du dich bewegen. Du kannst nach rechts, du kannst nach links, irgendwo kommst du an eine Leitplanke und da ist dann Schluss. Aber dazwischen kannst du machen, was du willst. Sich ausprobieren, mutig sein, Dinge zu tun, die vielleicht auch mal gegen den Strich gehen. Und wenn man auch darüber dann in Streit kommt mit den Eltern, mit uns dann konkret, trotzdem seine Meinung dann begründen zu können, fand ich immer wichtig für Kinder. Sie sagen, okay, das fand ich jetzt nicht gut, was du gemacht hast, aber ich möchte wenigstens wissen, warum, erklär es mir mal. Und dann zu hören, ob sie eine gute Erklärung haben und sie zu ermutigen, wenn Dinge falsch gelaufen sind, sie dann auch zuzugeben und zu erklären, warum es so gelaufen ist. Das halte ich für eine sehr wichtige Charaktereigenschaft und nicht davonlaufen oder irgendwie sich im Zimmer einzuschließen, sondern sich zu stellen.
Also zur Wahrheit, oder finde ich, gehört auch dazu, sich selbst zu finden.
Ja.
Was kann man als Vater leisten, dass die Kinder das schaffen, sich selbst, also wie man so schön sagt, in der Mitte von sich selber stehen, aber sich selbst zu finden?
Ja, ich glaube, man muss ihnen viel zutrauen, man muss sie ausprobieren lassen und man darf sie auch nicht in Watte packen, weil heutzutage, stelle ich zumindest fest, wird den Kindern viel Negatives vom Hals gehalten. Man versucht, sie zur Schule zu fahren, damit sie bloß nicht im Straßenverkehr vielleicht Gefahr laufen, einen Unfall zu erleiden, dass sie nicht nass werden, wenn es regnet und so weiter und so fort, dass sie alles möglichst schön haben, aber es muss auch mal schlecht laufen. Kinder müssen negative Erfahrungen machen. Sie müssen mal vom Baum fallen oder sie müssen sich mal hier das Knie aufschlagen. Ich finde, wenn man Kinder immer vor allem schützen möchte, ich habe letztens gelesen, dass es Mütter gibt, die ihre Kinder mit dem Helm auf den Spielplatz gehen lassen, damit die, wenn die runterfallen, sich die wehtun. Dann ist es nicht richtig, weil irgendwann werden sie das Leben kennenlernen. Und das Leben ist nicht nur schön, das Leben ist auch bitter. Und diese bitteren Momente, so arg sie auch im Moment sind, aber sie bringen dann doch mehr für die Entwicklung als nur eitel Sonnenschein.
Die Wolke ist auch eine Wahrheit. Kommen wir nochmal auf deinen Beruf zu sprechen. Als Sportmoderator, da ist auch oft Wahrheit und in dem Fall tatsächlich Lüge. Nah beieinander. Yeah. Stichwort Doping. Yeah. Du erlebst das in Teilen hautnah bei den Olympischen Spielen, wo auf einmal ein Sportler doch nicht mehr dabei ist. Oder bei der Tour de France, wo das ganze Feld irgendwie gedopt ist. Mhm. Wie gehst du als Journalist, als Moderator damit um, wenn man merkt oder erfährt, die sportliche Leistung, die du hier gerade verkaufen sollst, ist nicht mit fairen Mitteln, ist mit Doping erzielt worden, mit einer Lüge.
Wenn es nachgewiesenermaßen so ist, dann muss man das ganz klar benennen und verurteilen. Und dann bin ich der Letzte, der da irgendwo nicht ein klares Wort findet. Wir haben uns zur Prämisse gemacht, dass wir über Doping berichten, dann, wenn es was zu berichten gibt. Aber nicht in vorauseilendem Gehorsam nach dem Motto, die Öffentlich-Rechtlichen müssen doch kritisch sein. Die müssen doch jeden Tag Hajo Seppelt schalten, unseren Doping-Experten, um das Thema Doping in der Sendung zu haben. Da haben wir uns von verabschiedet, sondern wir machen es dann, wenn es einen Anlass gibt oder wenn wir einen Gast zu dem Thema haben. Aber nicht, wenn wir sagen, wir müssen präventiv darüber berichten, ob die vielleicht gedopt sind oder nicht. Aber es ist ein Problem und ich sage ganz offen, ich lege für niemanden, und zwar für niemanden, Ausrufezeichen, die Hand ins Feuer. Denn überall, wo viel Geld im Spiel ist, ist der Missbrauch nicht fern. Übrigens auch nicht nur im Sport, sondern in der Wirtschaft, in der Politik auch.
Aber du hast es natürlich jetzt auch hautnah erlebt. Also ich meine, es gab ja diese ganz krassen Jahre, wo wirklich die Tour de France auch auf der Kippe war, fahren die überhaupt, ja? Oder übertragen wir überhaupt? Das war eine Riesenfrage. Wie bist du damit umgegangen damals? Und kann man einem Sportler, einem Verantwortlichen, der davon gewusst hat, das verzeihen, dass der einen bewusst hinters Licht führt, also in dem Fall bewusst belügt?
Ja, also wir haben das damals, ich glaube, das war 2008, als Jan Ullrich dann aufgeflogen ist, da haben wir auch die Übertragung, die Live-Übertragung relativ rasch beendet, also mitten in der Tour. Und dann war das auch erledigt. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, mich hätte jetzt jemand bewusst belogen oder ich wäre dem deswegen sauer. Ich kann sogar in Ansätzen verstehen, dass man versucht, in den wenigen Jahren, die einem als Spitzensportler bleiben, den größtmöglichen Erfolg zu erzielen und damit dadurch zu jedem Mittel zu greifen. Ich kann das im Ansatz nachvollziehen. Weil, wenn du es jetzt nicht schaffst, dann wirst du als einer von 100.000 in die Geschichte eingehen. Wenn du es aber einmal schaffst, dann hast du zumindest die Schlagzeilen sicher. Dass das mit Wahrhaftigkeit, um das Thema nochmal aufzugreifen, nichts zu tun hat, ist ganz klar. Aber in diesem unendlichen Konkurrenzdruck, in dem du dich befindest als Sportler, wo es nur um Leistung und Zeiten und Weiten und Rekorde geht, da greifst du dann auch mal zu so einem Mittel, vor allen Dingen dann, wenn du weißt, dass dein Gegner das genauso macht. Und das war ja immer Ulrichs Argumentation, der gesagt hat, ich habe nichts Unrechtes getan, weil ich habe nur das getan, was die anderen auch tun. Ich habe Chancengleichheit wiederhergestellt. Das war mal seine Interpretation von Doping.
Das ist eine kleine Wahrheitsverschiebung.
Ja.
Auch die Corona-Pandemie ist eine Wahrheit, auch wenn das nicht jeder so sehen will. Aber dir selbst wurde das natürlich auch bewusst, als du selber Corona bekommen hast und eben Olympia Peking streichen musstest. Wie bitter war dieser Moment für dich, mal Olympische Spiele von zu Hause zu sehen? Und, oder hatte das vielleicht sogar mit dem Punkt, den du gerade genannt hast, Stichwort Menschenrechte etc. und Wahrhaftigkeit, einen Vorteil, weil du dich da nicht hinstellen musstest?
Kann man so sehen, ja. Im Rückblick kann man das so sehen. Also es war so, dass ich am Tag meines Abflugs nach Peking dann positiv getestet worden bin. Und erstmal war ich natürlich extrem frustriert. Weil du zwei Wochen vorher schon angefangen hast, für die Chinesen irgendwelche Listen auszufüllen mit Temperaturmessung und tralala, alles gemacht, Zollanmeldung, alles gemacht und dann am Tag des Abflugs positiv. Dann habe ich aber gedacht, super, dass du heute positiv bist und nicht morgen, denn morgen wärst du in Peking gelandet und dann hätten sie dich gleich rausgezogen und ins Quarantänehotel gesteckt. Insofern gut. Und der Punkt, der jetzt dann noch kommt, zu sagen, da musste ich jetzt nicht unbedingt hin und diese PR-Maßnahme für China auch noch mit zu verantworten, ist dann auch wieder nicht so schlecht. Weil, klar kannst du immer deine persönliche Meinung sagen, aber es ist natürlich auch dann eine gewisse Gesamtheit an Übertragung, die dann stattfindet. Nicht nur du als Person bist ja für das Erscheinungsbild des Senders oder des Programms verantwortlich, sondern es sind ja viele, viele Menschen. Und ja, da wirst du ja auch nicht als Einziger sagen, übrigens, was die anderen erzählen, ist alles Mist. Ich sage Ihnen mal, wie es wirklich ist, nämlich das ist ein riesengroßer Schmuh hier. Da hat man schon so einen gewissen Chorgeist als übertragender Sender, sag ich mal. Und da die Balance zu schaffen zwischen einem kritischen Wort und andererseits einer gewissen Begeisterung für Goldmedaillen, dieser Spagat ist, da muss man die Worte sehr sorgsam wählen.
Peking ist jetzt nicht der einzige Ort, wo sozusagen darüber diskutiert wird, dass hier ein großes Ereignis, ein großes Sportereignis stattfindet. Katar ist der nächste. Und es wird immer diskutiert, die deutsche Nationalmannschaft oder die deutschen Sportler dürfen nicht daran teilnehmen, weil man sich sonst mit der Sache gemein macht. Wie siehst du solche Diskussionen? Das also ist das nicht scheinheilig, oder andersrum gefragt, provokanter gefragt, ist es nicht scheinheilig, wenn der DFB auf der einen Seite sich für Vielfalt und alles Mögliche einsetzt und dann sieht, da unten sterben sie beim Stadionbau und werden gepfercht und
Gut, wichtig finde ich erstens, dass man ein Bewusstsein dafür hat als deutsche Fußballnationalmannschaft oder auch als Olympiastarter, dass es Sportlerinnen und Sportler gibt, die das auf der Rolle haben, die darüber reden, die das auch öffentlich machen. Ob sie deswegen nicht hinfahren sollen, der Meinung bin ich nicht, weil es ist für einen Sportler nun mal das Allergrößte, bei Olympia und bei Dingen dabei zu sein. Für die Rahmenbedingungen können die Sportler nichts. Es wird auch nicht besser, wenn sie nicht hingehen, findet trotzdem statt in Peking. Sondern es ist vielleicht dann sogar besser hinzugehen und dort zu sagen, was sie denken. Weil das hat eine größere Aufmerksamkeit, als wenn ich von zu Hause aus mache. Nach dem Motto, der Nestbeschmutzer fährt erst gar nicht hin und reißt die Klappe auf. Deshalb ein Boykott finde ich nicht gut. Ich finde auch, wir müssen einen Schritt vorher anfangen. Man darf erst gar nicht dorthin gehen und die Spiele dort veranstalten oder auch die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Da an den Stellschrauben muss man ansetzen und sagen, was das IOC, was die FIFA da veranstaltet, Das muss anders gehen. Da muss viel mehr nach Nachhaltigkeit, Menschenrechtsgesichtspunkten geguckt werden. Umwelt, wie sind die Sportstätten vorhanden? Muss man alles neu bauen? Da gab es viele, viele negative und schlechte Beispiele. Und das darf so nicht weitergehen. Weil ich glaube, da ist das Image des Sports langfristig gefährdet, wenn das so weitergeht, dass Herr Bach und seine Konsorten da immer weiter Raubbau betreiben.
Das aber bei der FIFA nicht. Ist es ja nicht anders.
Nee, bei FIFA genauso. FIFA genauso. Also IOC und FIFA nenne ich da in einem Atemzug. Gleiche Truppe. Alle in den Sack stecken und draufschlagen, triffst immer den Richtigen.
Lass uns über schönere Dinge reden. Über dein soziales Engagement zum Beispiel.
Ja.
Auch da sind es Wahrheiten, die du ins rechte Licht rückst. Dinge, die vor allen Dingen an Aufmerksamkeit verloren haben oder vielleicht einfach in Vergessenheit geraten und nicht gesehen werden. Seit 2010 bist du beispielsweise im Kuratorium der Deutschen Kinderkrebssorge, jetzt muss ich lesen, Stiftung für das chronisch kranke Kind tätig. Was hat dich dazu bewegt, solche Engagements zu unterstützen, anzunehmen?
Ah ja, gut, das ist natürlich eine Sache, die jeden, glaube ich, bewegt, wenn Kinder krank sind, wenn man selber Kinder hat und Kinder krank werden und man dann froh ist, wenn es Anlaufstellen gibt, die da helfen können. In diesem konkreten Falle in Tannheim gibt es eine Nachsorgeklinik, wo Eltern mit ihren Kindern nach einer Krebserkrankung zum Beispiel einfach mal frei von ihren ganzen Alltagszwängen sein können. Es ist ja immer so, wenn du ein Kind hast, das Krebs hat, dann hast du neben dem ganzen Elend auch noch deinen Alltag zu bewältigen. Du musst arbeiten, du musst einkaufen, du hast den Haushalt zu erledigen. Und die Eltern aus dem Kreislauf mal rauszuholen und zu sagen, ihr könnt bei uns einfach mal 3-4 Wochen einfach mal fallen lassen. Ihr könnt mit dem Kind zusammen sein. Das Kind wird aber auch versorgt, ärztlich als auch psychologisch, spielerisch. Und ihr könnt auch mal durchatmen, durchschnaufen und seid befreit von diesen Alltagsgeschichten. Das fand ich eigentlich eine schöne Idee. Und ja, deswegen mache ich das.
Seit 2021 hast du mitten in der Pandemie eigentlich, hast du ein weiteres, mit weiteren engagierten, prominenten Menschen ein Projekt entwickelt oder auch gegründet, bewegt euch, oder Hashtag bewegt euch. Das habt ihr gegründet. Worum geht es da? Was ist euer Ziel? Was ist euer Anliegen? Und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Du hast es gesagt, Pandemie war der Auslöser. In der Pandemie wurde vieles geschlossen. Auch Sportvereine, auch, dass Kinder überhaupt auf Spielplätze gehen konnten. Es war ja kurzzeitig mal alles zu, mit Ausgangssperren etc. Und wir haben festgestellt oder bemerkt, dass es für Kinder natürlich äußerst kontraproduktiv ist, wenn sie sich nicht bewegen können. Es geht da gar nicht so sehr um Sport, sondern einfach bewegen, raus, dem Bewegungsdrang nachzugehen. Und wir haben mir gedacht, das muss doch auch möglich sein, dass man mit Hygienekonzepten Spielplätze wieder aufmachen kann oder Sportvereine wieder öffnen kann. Das geht doch. Und haben dann in Zusammenarbeit mit der Uni in Tübingen versucht, da Konzepte zu entwickeln, wie man auch Sportvereine langsam wieder öffnen kann, zu einem Sportbetrieb zurückkommen kann. Und so entstand am Ende die Initiative Bewegt euch, heute ein eingetragener Verein, Bewegt euch, der Kinder mittlerweile unterstützt, die aus sozial schwachen Familien kommen und die sich Sport nicht leisten können. Wo die Eltern sagen, ich würde ja gern, aber der Vereinsbeitrag ist mir zu teuer, die Ausrüstung ist mir zu teuer. Die können sich bei uns melden und dann kriegen die in der Regel auch eine Unterstützung. Und so versuchen wir, das Thema Bewegung ganz konkret zu fördern. Das Thema ist ja bekannt in Deutschland, es passiert aber nichts. Dass gerade durch die Pandemie nicht nur Kinder, Jugendliche, Erwachsene auch sich viel weniger bewegt haben und dass langfristig eine Mangelbewegung auch zu Erkrankungen führen kann. Und das ist einfach der Ausgangspunkt gewesen.
Hast du da Beispiele, was ihr so an Aktivitäten unternommen habt, wo ihr sagst, das ist mir hängen geblieben, weil die Reaktion war...
Ja, was ganz toll ist aktuell, wir haben seit die ukrainischen Flüchtlinge zu uns ins Land gekommen sind, in Tübingen geschätzt 100 ukrainische Kinder zum Sport gebracht. Es gab einen QR-Code, wo auf Deutsch und auf ukrainischer Sprache stand, was wir tun. Und dann konnten die dann sich bei uns melden. Und ich glaube, 100, lass es 120 sein, ukrainische Kinder sind mittlerweile dabei und machen über uns Sport. Das ist natürlich toll. Das ist eine schöne Geschichte. Oder wir unterstützen einen Verein, gerade hier in Schorndorf. Die Initiative heißt Hampelmann. Die gehen mit ausgebildeten Sporttherapeuten in Kindergärten. Also Kindergärten tun ja schon auch was für die Bewegung der Kinder, aber dass man so eine gezielte Anleitung macht, auch für die Kleinsten, Bewegungsübungen zu machen, das macht Hampelmann. Die erreichen jede Woche 600 Kinder. Und das ist schön, wenn man sieht, dass man irgendwo so einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass dieses Thema wichtiger wird.
Habt ihr eine Vision, wo das mal hingehen soll?
Ach, am besten soll es in ganz Deutschland so sein, dass irgendwo unabhängig von Sozialem, von der Herkunft, von der Hautfarbe, dass junge Menschen sagen können, ich möchte diesen Sport möchte ich machen, ich möchte das machen. Und das spielt keine Rolle, ob das Geld kostet, sondern ich mache das, weil ich Lust drauf habe. Das wäre natürlich toll. Aber da, glaube ich, weit entfernt. Ist ein langer Weg. Aber der erste Schritt muss ja getan werden.
Der Schwabe wird mit 40 gescheit, wie man so schön sagt. Jetzt sind wir hier in Baden-Württemberg. Du bist eigentlich ein gebürtiger Rheinländer, aber wie du selber gesagt hast, eigentlich eh und eh hier in Baden-Württemberg. Also gilt das auch für dich. Was kannst du unseren Lesern und Zuschauern in puncto Wahrhaftigkeit oder Wahrheit Gescheites mit auf den Weg geben?
Ja, das ist, ich bin ja schon fast 20 Jahre drüber über die 40. Das heißt, ich müsste demzufolge schon lange gescheit sein. Aber ich glaube, so eine Lebensweisheit habe ich gar nicht, also zumindest nicht eine, von der man sagen kann, das ist das, wo ich das erstmal eine Maxime ansehe, sondern für mich gibt es je nach Lebenslage auch verschiedene Optionen. Also ich bin ein sehr spontaner Mensch, ich kann sehr schnell umschalten von A nach B, kommt mir im Beruf auch zu Pass. Also ich bin nicht so einer, der von Grundsätzen geprägt ist, nach dem Motto, es gibt drei eherne Grundsätze, nach denen ich mein Leben ausrichte. Das gibt es so nicht. Sondern ich orientiere mich an dem, was jetzt ist und gucke morgen, was dann ist. Ich bin da eher ein prinzipienloser Geselle, muss ich ehrlich sagen. Deshalb gescheit kann ich nur sagen, ist für mich der Spruch, lebe im Jetzt, lebe hier und heute und denke nicht die ganze Zeit an morgen oder auch an gestern. Verschüttete Milch soll man nicht drüber klagen. Ne? Das ist weg, vorbei, aus. Jetzt.
Wenn ich diesen letzten Satz verlängern würde, und suche die Wahrheit?
Und suche die Wahrheit. Sehr schön, wenn du sie nicht schon gefunden hast. Nee, aber ich glaube, man wird sie nie finden. Also die Wahrheit ist für mich ein genauso abstrakter Begriff wie Gott. Weil ich glaube, dass die Wahrheit für jeden Menschen natürlich auch irgendwie ein bisschen andere Facetten hat. Die Wahrheit ist situativ, die Wahrheit ist historisch veränderbar. Aber die Wahrheit als solches ist ein großes Wort und für mich ein abstraktes Wort, was zu finden, glaube ich, unglaublich schwierig oder fast schon unmöglich ist. Man erlebt die Wahrheit in verschiedenen Momenten, aber sie als solche zu finden und sie dann festzuhalten, ist, glaube ich, schwierig.
Aber von oben zu betrachten?
Ja, es liegt auch Wahrheit im Blickwinkel, ob ich jetzt von oben oder von unten gucke, schon sieht die Wahrheit anders aus, aber wie gesagt, für mich ist das eher was zu erreichen extrem schwierig ist, weil sie dir immer wieder auch davon hüpft mal. Ne? Die Wahrheit ist wie Quecksilber.
Lieber Michael, ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein durften, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ja dann doch ein längeres Gespräch, aber ein sehr spannendes und wie ich finde auch sehr unterhaltsames. Du hast recht
ebenso,
behalten.
Ebenso.
Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Dankeschön.
Grandios, Ihr Podcast mit Tiefgang, wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Kirche in Not Deutschland. Bis zum nächsten Mal.